Wenn nun doch alles vergebens ist, wenn der Abstieg jederzeit drohen kann, wenn die Anstrengungen nichts mehr nützen, die Selbstdisziplin, die Tüchtigkeit, wie schnell das gehen kann, noch schneller als der Aufstieg. So läutet der Autor Joachim Telgenbücher das Kapitel Buddenbrooks im Magazin Geo-Epoche, das Deutsche Kaiserreich, ein. Der Autor spielt auf den Roman von Thomas Mann an. Er geht auf die Angst vor dem Verfall ein und drückt aus, dass der Abstieg zu jeder Zeit drohen kann. Und wenn er eintritt, nützt die ganze Leistung, das Wissen, das die Familie vorangetrieben hat, nicht im geringsten. Denn das Zusammenbruch trete noch schneller ein als der begehrte Aufstieg. Der Autor redet von Familien, die in der Gesellschaft emporgestiegen sind. Also sozusagen die High Society. Von Familien wie die von Thomas Mann, die ihm selbst als Inspiration für die Geschichte der fiktiven Familie Buddenbrooks dient. Das Buddenbrooks-Haus in Lübeck steht heute noch. Nur ihre Bewohner sind weggegangen. Man sagt sich, noch gehörte die Familie Mann zu den Gewinnern. Sie wurden tatsächlich etwas Besseres. Erst reich, dann mächtig. Und schnell wird klar, dass dem Aufbruch eine gewisse Faszination einhergeht. Diese Kaufmannsfamilien verstehen sich durchaus als Kopie dynastischer Erbfolgen. Im Idealfall folgt ein Erbe dem anderen. Und doch kann alles verloren gehen. Denn schließlich ist alles möglich. Aufstieg, Abstieg, Familien wie die Manns in einer Generation, die eben mit fast noch nichts angefangen haben, konnten in der nächsten schon Großhändler, Konsuln und Senatoren sein. Und in der übernächsten schon alles verlieren. Glanzvolle und unsichere Zeiten herrschen hervor, heißt es weiter. Buddenbrooks, einer Familie also, die zu den Gewinnern gehört, muss man vermuten. Denn was sollte schon auf diesen Abstieg folgen? Die Familie war immerhin bereits alteingesessen. Nun dürfe nicht viel passieren, das diesen Glanztagen ein Ende bereitet. Und doch verkommt schnell diese Sicherheit. Im Untertitel von Manns Roman ist explizit vom Fall einer Familie die Rede. Aufschwung und der damit einhergehende Zusammenbruch stellen ein gängiges Thema in Manns Werk dar. Der Leser nimmt am Aufstieg des Familiennamens teil. Man erkennt, dass die Buddenbrooks fest in der oberen Gesellschaft verankert sind. Es ist allerdings auch die Rede davon, was es heißt, wenn diese Bemühungen ausnahmslos in nur einer Generation niedergeschlagen werden. Die trügerische Gewissheit kommt abhanden. Aber warum kann sich die Familie nicht weiter behaupten? Wie kommt es zu diesem schleichenden Rückgang? Diese Folge setzt es sich zum Ziel, den Zerfall der Familie Buddenbrooks zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Zerfall vonstatten geht und was am Ende des Romans das Vermächtnis der Familie ausmacht. Zunächst möchte ich euch eine Definition der Begriffe Familie und Dynastie vorstellen. Es geht darum, einen Zusammenhang zwischen dem Familienbegriff und dem der Dynastie aufzuzeigen. Danach werde ich Teile einer Textanalyse vorstellen. Ich beziehe mich nur auf den Aspekt des Abstiegs und zeige, welche Station in den 11 Teilen des Romans signifikant für die Entwicklung bzw. den Rückschritt der Buddenbrooks sind. Ausgangspunkt des vierten Punktes ist eine Figurencharakterisierung. Dabei soll erläutert werden, welche Intentionen ausgewählte Mitstreitende verfolgen und ob sie einen Anteil am Abstieg der Familie haben. Im Fokus des nächsten Punktes steht eine Beschreibung zweier Motive, die sich im Roman wiederfinden. Das Haus und Geld stellen zentrale Motive dar, die am Anfang des Romans zum Hauptmerkmal der Buddenbrooks zählen. Auf diese zwei Besitztümer bauen sie ihren ganzen Stolz auf. Doch genau diese Leitmotive sind es, die im Laufe der Generationen spürbar abnehmen. Für ein breiteres Verständnis beziehe ich mich auf die Einträge im DWDS. Für den Begriff Familie finden sich gleich vier Deutungen wieder, von denen ich die ersten drei darlege. Der erste Eintrag geht wieder, dass es sich bei der Familie um eine Lebensform handelt, in der Menschen mindestens zweier Generationen durch individuell geprägte Rollenstrukturen miteinander verbunden sind. Interessant ist hierbei der Ausdruck Rollenstrukturen. Damit ist gemeint, dass es innerhalb dieser Lebensform Positionen gibt, die eingenommen werden. Die zweite Bedeutung des Begriffs Familie sagt aus, dass die Familie eine Gemeinschaft ist, die im hohen Maße von der Verbundenheit ihrer Mitglieder charakterisiert ist. Der Begriff Familie erweitert sich nun also um die Beziehung der Mitglieder. Laut dem DWDS prägt die Familie, also die Familienmitglieder, eine starke Familiarität. Der dritte Vermerk im DWDS widmet sich der Biologie. So heißt es, dass die Familie eine Einheit im System der Lebewesen widerspiegelt, die meist mehrere Gattungen innerhalb einer Ordnung umfasst. Demnach ist von einer festen Abstammungsserie auszugehen. Daraus ergibt sich, dass bei einer Familie der Grad an Verwandtschaft unermesslich ist, um überhaupt als Familie gelten zu können. Zudem wurde deutlich, dass eine Familie mehrere Stufen bzw. Generationen nachweisen muss, damit sie in erster Linie als Familie angesehen wird. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Familie eine exklusive Gruppe verkörpert. Wie die Einträge korrekt wiedergeben, kennzeichnet sich die Familie vornehmlich durch den Grad der Verwandtschaft aus. Als Außenstehende ohne Beziehung zu der Familie gehöre ich ihr nicht an. Daneben möchte ich noch auf die Erklärung des Meyer-Lexikons eingehen. Der Eintrag klärt die Hintergründe des Begriffs Familie. Es heißt, das Wort Familie stammt aus dem lateinischen familia und meint damit den Hausstand. Das Lexikon geht, ähnlich wie der DWDS, davon aus, dass eine Familie auf eine soziale Gruppe hinweise. Doch in diesem Eintrag wird spezifischer auf die Leistungen und Verhaltensregeln der Familie eingegangen. Diese Leistungen und Verhaltensregeln haben bekanntlich das Ziel, die Handlungs- und Überlebensfähigkeit der Familienmitglieder zu sichern. Den Begriff der Dynastie möchte ich folgendermaßen definieren. Laut dem DWDS handelt es sich bei einer Dynastie einerseits um ein Herrscherhaus bzw. ein Herrschergeschlecht. Es ist davon auszugehen, dass das mit einem Herrschergeschlecht ein Name verbunden ist. Dieser Name weist auf die Familie hin. Der zweite Eintrag spezifiziert diese Anschauung ausführlicher. Dieser Abschnitt legt dar, dass es sich bei der Familie um eine auf einem bestimmten Gebiet bekannte oder Einfluss ausübende Familie handelt. Der Autor Weber berichtet in seiner Untersuchung von dem Zusammenhang von Besitz und Dynastie. Er behauptet, die Dynastie gibt eine optimierte Erscheinungsform der Familie wieder. Es sei im Interesse der Familie, an Besitzweitergabe oder Besitzerweiterung zu gelangen. Und dies geschieht vornehmlich durch gelenkte Heirat der Familienangehörigen. Aus dieser Definition wird ersichtlich, dass neben der Anzahl der Anhänger auch der Besitz maßgebend ist. Denn die Definitionen zeigen auf, dass mit zahlreichen Mitgliedern und dazugehörigem Besitz Macht und Ansehen gesichert ist. Nun wollen wir aber genauer in den Text eintauchen. Ich möchte entscheidende Stellen aus dem Roman für die Beantwortung der Fragestellung ermitteln und bezüglich ihrer Komposition durchsehen. Es ist das Ziel, die Grundlagen des schleichenden Zerfalls in Buddenbrooks nachzuvollziehen. Und im Mittelpunkt dieser gesamten Ausarbeitung steht, genauer gesagt, ein Prozess. Mit Prozess ist ein Vorgang gemeint, der sich über eine gewisse Zeit erstreckt. Dem muss hinzugefügt werden, dass der Untergang der Buddenbrooks nicht augenblicklich vonstatten geht. Erst mit den voranschreitenden Generationen wird der Umsturz sichtbar. Fangen wir nun also mit dem ersten Teil ein, das wohlbehaltene Dasein der Buddenbrooks. Im ersten Teil des Romans schreiben wir das Jahr 1835. Die gesamte Geschichte spielt sich in Thomas Manns Heimatstadt Lübeck ab, allerdings wird die Stadt niemals namentlich erwähnt, Doch mit Hilfe der real existierenden Straßennamen kann man ziemlich sicher sein, dass es sich um Lübeck handelt. Die Familie Buddenbrooks feiert die Einweihung ihres neu erworbenen Hauses. Ich zitiere: Man saß im Landschaftszimmer, im ersten Stock des weitläufigen alten Hauses in der Mengstraße, das die Firma Johann Buddenbrook vor einiger Zeit käuflich erworben hatte und das die Familie noch nicht lange bewohnte. Es folgt eine Vorstellung der Familienmitglieder, die sich aus folgenden Personen zusammensetzt. Zunächst haben wir einmal die Konsulin Elisabeth Buddenbrook, die eine geborene Kröger ist, die, wie der Text, wie alle Krögers, über eine äußerst elegante Erscheinung verfügt. Madame Antoinette Buddenbrook, geborene Duchamps, stellt das Familienoberhaupt dar. Sie stammt großväterlichseits von einer französisch-schweizerischen Familie ab. Die jüngste Generation, die für die nächsten Teile sehr wichtig sein wird, setzt sich aus Thomas, Christian und Toni zusammen, den Kindern des Konsuls Buddenbrook und seiner Frau Elisabeth. Tonis Figur wird mit der nachstehenden Passage eingeleitet. Die kleine Antonie hatte sich in ihrer Schlittenfahrt durch den Großvater nicht stören lassen, sondern hatte nur schmollend die immer ein bisschen hervorstehende Oberlippe noch weiter über die untere geschoben. Jetzt war sie am Fuße des Jerusalembergs angelangt. Nicht zu übersehen ist die erstklassige Verschwägerung der Familie. Sie weisen Verbindungen in höhere Gesellschaftskreise auf. Des Weiteren verfügen sie am Anfang des Romans über zahlreiche Nachkommen. Die Familie besitzt offenkundig über eine ansehnliche Menge an Geld. Dies wird insbesondere durch die Beschreibung der Inneneinrichtung des Hauses hervorgehoben. Die starken und elastischen Tapeten, die von den Mauern durch einen leeren Raum getrennt waren, zeigten umfangreiche Landschaften, zartfarbig wie der dünne Teppich, der den Fußboden bedeckte, Idylle im Geschmack des 18. Jahrhunderts. Im Verhältnis zu der Größe der Zimmer waren die Möbel nicht zahlreich. Der runde Tisch mit den dünnen, geraden und leicht mit Gold ornamierten Beinen stand nicht vor dem Sofa, sondern an einer entgegengesetzten Wand. Durch eine Glastür den Fenstern gegenüber blickte man in das Halbdunkel einer Säulenhalle hinaus. Das Buddenbrookshaus kann man heutzutage natürlich immer noch in Lübeck besichtigen. Doch leider sind momentan Renovierungsarbeiten am Haus zugange, weswegen das Haus erst im Jahr 2025 wieder eröffnet. Aber ich habe mir alte Fotos vom Haus angesehen und ich muss ehrlich zugeben, ich habe unterschätzt, wie reich die Familie Mann bzw. die Familie Buddenbrook doch ist. Das Haus ist exquisit eingerichtet und zeigt, dass sie zur oberen Schicht dazugehören. Vor dem Hintergrund der hier aufgezeigten Darlegung kann man zusammenfassen, dass sich die Buddenbrooks als eine durchaus vornehme Familie präsentieren. Es heißt auf Seite 21 sogar: Alle Achtung, diese Weitläufigkeit, diese Noblesse. Ihre gehobene Stellung wird vornehmlich durch das Haus hervorgehoben. Dabei ist unverkennbar, dass das Haus die spezifische Eigenart der Buddenbrooks ausdrückt. Unübersehbar ist auch der Unterschied zwischen den Buddenbrooks und der Familie Rathenkamp. Den Rathenkamps gehörte das Haus von den Buddenbrooks. Im ersten Kapitel kommt die Familie auf die alte Familie zu sprechen. Es kommt die Vermutung auf, dass es den Rathenkamps derartig ergehen musste. Sie sind also der Ansicht, werter Herr Konsul, dass auch ohne den Hinzutritt des Gehlmark und seines wilden Gebarens alles gekommen wäre, wie es gekommen ist. Damit ist gemeint, dass die Firma des alten Besitzers abgewirtschaftet hat. Für Kaufmannsfamilien undenkbar. Der alte Rathenkamp verspekulierte sein gesamtes Vermögen. In diesem Sinne steigt nicht nur die Familie ab, auch ihre Firma verliert an Bedeutung. Man gedenkt dieser ehemals noblen Leute. Was veranlasste ihn, sich mit Gehlmark zu verbinden, der bitter wenig Kapital hinzubrachte und dem niemand den besten Leumund machte? Diese Firma hatte abgewirtschaftet. Diese alte Familie war passé. Eine andere Stelle belegt ebenfalls diese Annahme. Traurig, diese sinkende Firma in den letzten 20 Jahren. Wenn der Abstieg vollzogen ist, verliert die Familie an Bedeutung und Ansehen. Stattdessen kommen andere zur Stelle, die ihren Platz einnehmen. In diesem Fall sind es die Buddenbrocks, die sich von ihrem wirtschaftlichen Erfolg das Haus der Rattenkamps kaufen und nun selbst die Aufgabe übernehmen, ihren Namen in der bürgerlichen Aristokratie zu festigen. Trotz dieser bewährten Sicherheit wagt der Pastor wunderlich, ein Gast der abendlichen Gesellschaft, einen Ausblick auf die Zukunft. Er gibt wieder, dass diese sicheren Zeiten schnell vorbei sein können. Diese fröhliche Gegenwart ist immerhin nicht ganz selbstverständlich. Die jungen Leute, die sich hier mit uns Alten freuen, denken wohl nicht daran, dass es jemals anders gewesen sein könnte. Wo er recht hat, hat er recht. Mit der Nennung der Rattenkamps wird ein Kontrast zu den Buddenbrocks aufgezeigt. Die alte Familie steht im Widerspruch zu der neuen. Die neuen handeln nicht nur erfolgreicher, sondern sind auch zur Stelle, wenn es darum geht, ihren Platz einzunehmen. Somit zeigt sich ein Kreislauf. Wenn eine alte Familie untergeht, kommt eine neue hervor. Anschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass in diesem ersten Teil ein entscheidender Grundsatz der Familie vorgestellt wird. Denn die Interessen der Familie müssen nämlich auch die der Firma dienen. Auf Seite 48 diskutieren Jean und sein Vater über Gotthold, Johanns Sohn aus erster Ehe. Dieser erhebt Ansprüche auf sein Erbe. Das Oberhaupt der Familie lehnt es ab, dem armen Verwandten Gotthold Geld zukommen zu lassen, weil dieser eine Heirat unterhalb seines Standes eingegangen ist. Aber Jean hebt hervor, dass die Familie keinen anderen Weg sieht, als zusammenzuhalten. Er missbilligt das schlechte Verhältnis zu Gotthold. Eine Familie muss einig sein, muss zusammenhalten, Vater, sonst klopft das Übel an die Tür. Doch Johann Senior nennt Jeans Bedenken einen aberwitzigen Einfall. In dieser Auseinandersetzung zeigt sich der Widerspruch von Familie und Firma. Die Figuren sehen sich gezwungen abzuwägen, was Vorrang hat. Vor allem Johann Senior betont, dass die finanzielle Sicherheit der Familie überwiegt. Am Ende gibt sogar Jean nach. Er sagt: "Nein, Papa", beschloss er mit einer energischen Handbewegung und richtete sich noch höher auf. "Ich muss Ihnen abraten, nachzugeben." Diese Textpassage hebt hervor, dass die Firma gleichermaßen mit in die Familie integriert ist. Daraus lässt sich erschließen, dass die Buddenbrocks nicht wie eine konventionelle Familie operieren. Die Geschäftsinteressen sind unvermeidbar mit dem Wesen der Familie verbunden. In gewisser Weise besteht die Familie in der Firma. In diesem ersten Teil sind wir also mit einem heilen Weltbild konfrontiert. Die Buddenbrocks trotzen vor Erfolg und Sicherheit. Die Familie und die Firma erscheinen nahezu makellos. Die Familie verfügt über Besitztümer und Geld, das Haus steht und man findet eine vielköpfige Familie vor. Zudem versteht sich die Familie als Gemeinschaft. In dieser Konstellation gibt es Rollen, die an bestimmte Familienmitglieder vergeben werden. Johann Buddenbrock Senior ist der gegenwärtige Chef, sein Sohn Jean folgt ihm nach. Und nach Jean ist es sein Sohn Thomas, dem die Aufgabe zukommt, die Firma Buddenbrocks auszubauen. Und ob er daran scheitert oder ob es ihm gelingt, werden wir später noch einmal sehen. Machen wir doch mit Thomas weiter. Wir haben bereits erfahren, dass Thomas in naher Zukunft Jeans Platz einnehmen wird. Im Text heißt es weiter: "Jean Jacques Hofstede hatte, was die beiden Söhne des Konsuls Buddenbrocks anging, sicherlich ein treffendes Urteil gefällt. Thomas, der seit seiner Geburt bereits zum Kaufmann und künftigen Inhaber der Firma bestimmt war, Eine Alternative gab es nie für Thomas. Allein durch seine Geburt tritt er unwiderruflich die familiäre Erbfolge der Firma an. Und er sieht sich gezwungen, sich der Verantwortung zu stellen, die mit dieser Position einhergeht. Man erwartet vom zukünftigen Chef nicht wenig. Er soll die geschäftlichen Interessen vertreten und sich auf dem Gebiet der Kaufmannslehre beweisen. Augenscheinlich waren auf Thomas Bodenbrock größere Hoffnungen zu setzen als auf seinen Bruder Christian. Der jüngere Bruder Christian dagegen nimmt seine Pflichten nicht ernst und steht in Kontrast zu Thomas' tugendhaften Auftreten. Sein Benehmen war gleichmäßig und von verständiger Munterkeit. Christian dagegen erschien launenhaft, neigte einerseits zu einer albernen Komik und konnte andererseits die gesamte Familie auf sonderbarste Weise erschrecken. Als zukünftiger Vorsitzender bereitete sich Thomas entsprechend auf seine Rolle vor. Er besucht die realwissenschaftliche Abteilung der alten Schule und wird als jemand beschrieben, der klug, redsam und verständig ist. Allerdings kann Thomas auf persönliche Bedürfnisse keine Rücksicht nehmen. Seine individuellen Ansprüche treten in den Hintergrund. In diesem zweiten Teil wird im Kapitel 5 ein neuer Gesichtspunkt ersichtlich. Es handelt sich um die Vermögenswerte der Familie, die doch nicht alle aufkommenden Kosten abdecken kann. Betsy, also die Mutter Elisabeth, sieht in Erwähnung, einen neuen Diener einzustellen. Doch ihr Ehemann, der Konsul, sieht nicht ein, warum sie eine zusätzliche Arbeitskraft benötigen, auch wenn sich das Gehalt des Dieners gering gestaltet. Aber sie häufen sich, Betsy. Wir honorieren 4 Leute im Haus. Und du vergisst die vielen Männer, die im Dienste der Firma stehen. Sollten wir wirklich einen Bedienten nicht erschwingen können? Fragte die Konsulin lächelnd, indem sie ihren Gatten mit seitwärts geneigtem Kopf anblickte, wenn ich an das Personal meiner Eltern denke. Augenscheinlich denkt die Konsulin, es seien ausreichend Mittel vorhanden, um den Lebensstil der Familie fortzuführen. Ihrer Auffassung nach müsse die Familie ihr Ansehen bekräftigen. Mit der Einstellung neuer Dienstboten demonstriert sie, dass die Familie über ausreichend Geld verfügt. Andererseits ist der Konsul über die finanzielle Lage der Firma eingehender informiert als seine Frau. Er weist ihren Vorschlag zurück. Deine Eltern, liebe Betsy. Nein, nun muss ich dich fragen, ob du dir eigentlich über unsere Verhältnisse im Klaren bist? Kurzum gibt Jean zu, dass die Familie Geld verloren hat. Die Ausgaben decken sich nicht mehr mit den Einnahmen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Familie ihr Vermögen gesteigert hat. Der Konsul gibt zu, wir sind nicht so ungemein reich, meine liebe Betsy. In diesem zweiten Teil stellt man folglich fest, dass Thomas' Werdegang prädestiniert ist. Freilich fügt er sich ohne Beschwerden der Familientradition. Darüber hinaus fallen die finanziellen Einbuße ins Auge. Gewiss gewährt der Familie das Geld eine gehobene Stellung, doch das Vermögen besteht nicht jederzeit in der gleichen Höhe. Somit kommt auf Thomas eine altbekannte Verpflichtung zu. Ihm steht es zu, das Vermögen für die zukünftigen Generationen auszuweiten. Bereits sein Vater wusste um diese Bestimmung. Dass der Herr mir meine Arbeitskraft erhalten wird, dann bin ich mit seiner gnädigen Hilfe das Vermögen der Firma auf die ehemalige Höhe zurückführen kann. Ein erster Bruch mit den alten Lebensprinzipien wird deutlich. Währenddessen nimmt Betsy an, die Familie ist immerzu abgesichert. In dem nächsten Schritt gehe ich auf das nächste Kind von Jean und Betsy ein, nämlich Toni. Im dritten Teil versucht Toni, dem Namen der Buddenbrocks Ehre zu machen. Im besonderen Fokus steht Toni, die mit dem Hamburger Kaufmann Bendix Grünlich eine Heirat eingeht. Toni begreift, dass eine angemessene Verheiratung der Familie gesellschaftlichen und finanziellen Nutzen bringt. Ihre vorrangige Aufgabe besteht darin, dem Familiennamen Ehre zu machen. Sowohl der Vater als auch Thomas vermitteln ihr diesen Standpunkt. Grünlich fragt zunächst Jean um die Erlaubnis, seine Tochter zu ehelichen. Um kurz zu sein, Herr Bendix Grünlich, den wir alle als einen braven und liebenswürdigen Mann kennengelernt haben, schreibt mir, dass er während seines hiesigen Aufenthaltes eine tiefe Neigung zu unserer Tochter gefasst habe und bittet in aller Form um ihre Hand. Was denkt unser gutes Kind darüber? Schon im zweiten Teil verkündet Toni als junges Mädchen, sie werde später einen Kaufmann heiraten. Ich werde natürlich einen Kaufmann heiraten, sagte sie. Er muss recht viel Geld haben, damit wir uns zum Vornehmen einrichten können. Das bin ich meiner Familie und der Firma schuldig. Ohne Zweifel geht Toni in ferner Zukunft ein solches Ehebündnis ein. Beachtet werden muss, wie ernst Toni über ihre zukünftige Verbindung mit einem Kaufmann redet. Sie ist willens, ihre Pflicht zu erfüllen. Der Grund liegt darin, dass mit ihrem Namen eine Verantwortung einhergeht. Die Firma und damit sie verbunden die Familie legt großen Wert auf Konvention. Als Frau liegt ihre Funktion darin, die Beziehungen der Familie durch Heirat mit einem angesehenen Geschäftsmann weiter zu verstärken, wie es schon ihre Mutter und Großmutter getan haben, als sie in die Familie Buddenbrooks eingeheiratet haben. Noch ist Toni sicher, dass sie dieser Anforderung gewachsen ist. Ja, ihr sollt sehen, das werde ich schon machen. Letztlich bezeichnet sich ihre Familie als gehoben. Folglich unterscheidet sie sich dadurch grundlegend von herkömmlichen Familien. Toni führt den jungen Studenten Morten kennen. Und Morten führt ihr deutlich vor Augen, welche Ansprüche ihre Familie hegt. Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil sie selbst eine Adlige sind. Ja, haben sie das noch nicht gewusst? Ihr Vater ist ein großer Herr und sie sind eine Prinzessin. Ein Abgrund trennt sie von uns anderen. Der junge Student Morten erkennt die Ungleichheit zwischen Tonis Familie und den anderen. Er betont, dass die Buddenbrooks durchaus als adelig angesehen werden können. Den nicht vorhandenen Titel oder Ländereien machen die Buddenbrooks durch die Arbeit ihrer Firma wett. Im neueren Sprachgebrauch würde man solche Familien New Money nennen. Sie nennen Geld ihr eigen, das Generationen der Familie weitervererben. Dessen ungeachtet verschaffen diese bestehenden Vermögenswerte der Familie Prestige. In diesem eigenen Ordnungsprinzip nehme Toni die Rolle einer Prinzessin ein, die eine ihrer gesellschaftlichen Position entsprechenden Heirat abschließen muss. Die genannten Ergebnisse zeigen Parallelen zu Thomas' Verhältnissen. Die Bestimmung des Erben und der ältesten Tochter scheint unausweichlich. Es sei darauf hingewiesen, dass Thomas Toni ebenfalls zu heiraten grünlich rät, als sie selbst noch zweifelt. Er gibt wieder, dass eine Heirat mit dem Hamburger Kaufmann die Möglichkeit erbietet, mit der konkurrierenden Familie Hagenström gleichzusetzen, die im Gegensatz zu den Buddenbrooks immer weiter emporsteigen. Toni erläutert verbittert, mit Julchen natürlich. Julchen Hagenström soll sich diesen Sommer mit August Möllendorf verloben. Und Julchen wird es tun. Weißt du, Tom, es ist empörend. Diese hergelaufene Familie. Ja, lieber Gott, Strunk und Hagenström machen sich geschäftlich heraus. Das ist die Hauptsache. Wenn Toni den Hagenströms die Wagenschale halten will, so sollte sie grünlich zum Mann nehmen. Thomas indes räumt das Scheitern einiger Familienmitglieder ein. Und mit den Vettern ist es auch nicht alles in Ordnung. Jürgen Buddenbrook, der studieren will, kommt immer noch nicht zum Abgangsexamen. Und mit Jakob bei Dahlweg und Komp in Hamburg soll man gar nicht zufrieden sein. Er kommt niemals mit seinem Gelde aus. Der Gegensatz zu den von Erfolg gekrönten Hagenströms ist eindrucksvoll. Während die eine Familie einen festen Fuß in die obere Gesellschaft setzt, zeigt die andere nur im geringen Maße zuverlässiges Verhalten. Eine Heirat Tonis vermag somit wieder zum gesellschaftlichen Ansehen der Familie beizutragen. Trotzdem sträubt sich Toni, weil sie grünlich kaum zugeneigt ist. Was will dieser Mensch von mir? Was habe ich ihm getan? Sie ist nicht in der Lage, sich für ihn zu erwärmen, obwohl ihre Eltern versuchen, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ihrer Ansicht nach erfüllt Grünlich alle Anforderungen, die sie von einem anstrebenden oder aufstrebenden Kaufmann erwarten. Unabhängig davon läuft es am Ende darauf hinaus, dass Toni Grünlich heiratet. Nichtsdestoweniger kommt ihr diese Erkenntnis aus eigener Kraft. Ihr Vater macht ihr zunächst bewusst, dass nicht das persönliche Glück zählt, sondern das Glück aller. Er schreibt ihr in einem Brief: Wir sind, meine liebe Tochter, nicht dafür geboren, was wir mit kurzsichtigen Augen für unser eigenes, kleines, persönliches Glück halten. Toni steht es nicht zu, als eine unabhängige Person zu agieren oder sich zu entfalten. Sie bildet vielmehr einen substanziellen Bestandteil innerhalb der Familie ab. Denn wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende Einzelwesen, sondern wie Glieder in einer Kette. Und wir wären, so wie wir sind, nicht denkbar ohne die Reihen derjenigen, die uns vorangingen. Als jemand, die den Namen Buddenbrooks trägt, beharrt die Familie auf die Einhaltung der Tradition. Sie schulde es der Familie, die vor ihr hart für den Erfolg arbeitete. Nun steht es ihr zu, auch für die zukünftigen Generationen einen Gewinn zu sichern. Als Mitglied der Familie kann sich Toni nicht individuell entfalten, auch wenn sie es gerne möchte. Ihre persönlichen Wünsche bleiben zurück. In dieser Hinsicht ergeht es ihr wie Thomas, der als Erbe eine vergleichbare Verpflichtung wahrnimmt. Schlussendlich ordnet sich Toni den Regeln unter. Mehr noch, sie verspürt einen Stolz, zur Familienehre beigetragen zu haben. Diese Erkenntnis kommt ihr, als sie in der Familienchronik blickt. Sie nahm es, blätterte darin, geriet ins Lesen und vertiefte sich. Aber jeder der Schreibenden hatte vor seinem Vorgange eine ohne Übertreibung feierliche Vortragsweise übernommen, einen Chronikstil, aus dem der diskrete und darum desto würdevollere Respekt einer Familie vor sich selbst sprach. Toni stützte die Ellenbogen auf und las mit wachsender Hingebung, mit Stolz und Ernst. In diesem Ausschnitt blättert Toni, wie ich am Anfang erläutert habe, in der Familienchronik und erblickt vor sich die Gegenwart und Zukunft der Familie. Die Chronik veranschaulicht die Geschichte der Buddenbrooks. Ihre Herkunft in der Stadt reicht weit zurück und sie sollen noch weiter in die Zukunft aufbauen. Toni verspürt in diesem Moment eine Selbstsicherheit. Sie sieht doch ein, welche Notwendigkeit mit der Heirat einhergeht. Sie denkt, dass ihre Person augenscheinlich alles richtig gemacht hat. Sie stimmt der Ehe zu und sogleich wird vermeldet, die Buddenbrooks blühen empor. Im Augenblick zeichnet sich ab, dass der Fortbestand der Familie gewährleistet ist. Fasst man die Ergebnisse des dritten Teils zusammen, kommt man zu dem Schluss, dass die Buddenbrooks danach streben, ihren Namen mit gezielter Heirat zu festigen und zu erweitern. Und genau diese Aufgabe kommt schlussendlich immer nur den Töchtern der Familie zu. Doch der gute Schein trügt. Indessen erfährt Thomas als Chef der Firma andauernde Niederlagen. Nach dem Tod seiner jüngsten Schwester Clara streiten er und seine Mutter über ihr Erbe. Thomas sagt, Claras Ehemann Pastor Tiburtius nahe, er verhalte sich wie ein Erbschleicher. In der Auseinandersetzung erfährt man, dass es um die Firma misslich steht. Und das ist noch nett ausgedrückt. Im Text heißt es, nein, es waren nicht diese 127.500 Courant-Mark, die ihn in einen Zustand versetzten, wie ihn noch niemals irgendjemand an ihm beobachtet hatte. Es war vielmehr dies, dass in seinem vorher schon gereizten Empfinden sich auch dieser Fall noch der Kette von Niederlagen und Demütigungen anreihte, die er während der letzten Monate im Geschäft und in der Stadt hatte erfahren müssen. Nichts fügte sich mehr. Nichts ging mehr nach seinem Willen. Wenn die Geschäfte nicht passabel verlaufen, rettet auch der makellose Name Thomas nicht. Hinzu kommen die verlorenen Vermögenswerte, die er keineswegs kompensieren kann. Toni hat 80.000 Courant-Mark verloren. Und Christian hat außer seinem Mitgift von 50.000, die er vertan, schon den 30.000 Vorschuss verbraucht. Ohne Verstellung teilt er seiner Mutter mit, die Geschäfte gehen zum Verzweifeln. Thomas verliert in dieser Situation die Bodenhaltung. Es sieht so aus, als fällt es ihm schwer, das Unternehmen zu halten. Seine Aussagen weisen darauf hin, dass er Angst empfindet, die Firma könne nicht mehr bestehen. Thomas geht in dieser Situation entschieden vor. Als das Oberhaupt der Familie und Chef der Firma kommt auf ihn die Verpflichtung zu, ausreichend Geld zu beschaffen. Ihm ist bekannt, dass Geld das Kapital der Familie verkörpert. Thomas ist sich wiederum um die Folgen bewusst, sollte dieses Grundprinzip an Pattinson kommen. Es ist natürlich eine sehr schwierige Position, in der er sich wiederfindet. Und er hat nicht darum gebeten, aber versucht, der Aufgabe gewissenhaft nachzugehen. Doch an dieser Stelle bemerkt man schon die ersten kleinen Risse in Thomas sonst so sicherem Auftreten. Dieser Teil erweckt den Eindruck, dass der genealogische Fortbestand der Familie feststeht. Denn Thomas hat in diesem Teil die reiche Gerda Arnoldsen aus Amsterdam geheiratet, die Tochter eines Millionärs, und einen Sohn namens Hanno bekommen, der später eine sehr wichtige Rolle spielen wird und auf den ich natürlich noch eingehen werde. Allerdings muss man sich eingestehen, dass sich der materielle Anteil der Familie stark verringert. Die Firma ist offensichtlich nicht imstande, wachsende finanzielle Verluste auszubalancieren. Thomas meistert es nicht, die Geschäfte zu erweitern. Für die Familie kommen weitere Misserfolge hinzu. Gehen wir einen Schritt weiter. Die Familie bewegt sich unaufhörlich nach unten. Der familiäre Aufstieg bleibt aus. Was kann also noch passieren? Natürlich ist es mir nicht möglich, die gesamten 11 Teile des Romans hier in dieser Episode ausführlich darzustellen. Aus diesem Grund habe ich auch die Buddenbrooks in 2 Teile aufgeteilt. Jetzt sind wir schon beim Teil 9 und der handelt um den Verkauf des Hauses in der Mengstraße. Also damit meine ich das berühmte Buddenbrooks-Haus. Doch was in dieser Zwischenzeit passiert und warum Thomas nicht mehr in der Lage ist, die Familie und die Firma anzuhören, warum Toni sich letztendlich von Grünlich scheiden lassen muss und warum Christian sich als der unsäglichste und meiner Meinung nach schon der nervigste kleine Bruder überhaupt erweist, werde ich in der nächsten Episode in der Figurencharakterisierung ausführlich darlegen. Aber kommen wir jetzt erst einmal zum Verkauf des Hauses. Nach dem Tod ihrer Mutter Betsy haben die Geschwister Buddenbrook eine Auseinandersetzung über Christians Heiratspläne. Thomas ist außer sich, dass Christian es in Betracht zieht, Aline Puhvogel zu ehelichen, eine Theaterschauspielerin. Du wirst es nicht tun, wiederholte Thomas Buddenbrook beinahe sinnlos vor Zorn, blass, bebend und mit zuckenden Bewegungen. Solange ich über der Erde bin, geschieht dies nicht. Er sieht in ihr eine zweite Erbschleicherin, die der Familie Geld unterschlagen möchte. Thomas gibt wieder, dass der Familie seit geraumer Zeit genug Geld durch Einfältigkeit verloren gegangen ist. Es ist genug Geld durch Unglück, Torheit und Niedertracht verloren gegangen, als dass du dich unterstehen dürftest, ein Viertel von Mutters Vermögen diesem Frauenzimmer und ihren Bastarden in den Schoß zu werfen. Autsch, der hat gesessen. Sie können es sich nicht leisten, Christians unwürdiger Ehepartnerin im großen Umfang Geld auszuhändigen. Und das soll sich später als Wahrheit herausstellen, denn nachdem Christian und Aline Puhvogel heiraten, weist sie Christian in eine Nervenanstalt ein und wie das zu der damaligen Zeit ist, kommt man aus so einer Anstalt nicht raus und sie lebt von seinem sattigen Erbe. Doch zunächst ist Christian dazu verpflichtet, die Interessen der Familie nicht über seine persönlichen Bedürfnisse zu stellen. Thomas räumt ein, dass die Buddenbrooks nicht fähig erscheinen, Geld zu verwalten. Und er gesteht sich dieses Debakel auch unverschlossen und ehrlich ein. Man bemerkt, dass das Fundament der Familie merklich schwindet. Die Familie blamiert sich und die gesamte Gesellschaft nimmt Anteil an ihrer Unfähigkeit. Als Folge sieht sich Thomas gezwungen, das Haus in der Mengstraße zu verkaufen. Das Haus, sagte er, es gehört uns allen, dir, Christian und mir. Aber das Gegebene ist selbstverständlich, sobald es möglich, zu verkaufen. An dieser Stelle ist ein Gegensatz zu der Situation im ersten Teil zu erkennen. Johann Senior kaufte das Haus, um es als repräsentatives Anwesen für die darauffolgenden Generationen zu bewahren. Die Familie und das Haus sind gehalten, für eine längere Zeitspanne zu bestehen. Trotzdem macht es für das gegenwärtige Oberhaupt wirtschaftlich keinen Sinn, das Haus zu behalten. Die ehemalige Residenz weist äußerliche Makel auf. Da haben wir dieses große Grundstück, Was sollen wir jetzt damit beginnen? Seit langen Jahren schon, seit Vaters Tode, verfällt das gesamte Rückgebäude. Und tritt man näher, so läuft man Gefahr, durch den Fußboden zu brechen. Die Mitglieder haben es also seit geraumer Zeit nicht bewerkstelligt, das Haus im Stand zu halten. Nebenbei ist Toni entsetzt über das Verhalten ihres Bruders. Sie verspürt Unverständnis dafür, ihr Eigentum an fremde Personen zu übergeben. Das Haus, Mutters Haus, unser Elternhaus, in dem wir so glücklich gewesen sind. Wir sollen es verkaufen. Sie setzt den Stolz ihrer Familie auf das Haus, welches nun nicht mehr ihren Namen trägt. Allerdings kann sich Toni nicht vorstellen, dass unbekannte Personen die Zimmer bewohnen, die vormals ihnen gehörten. Ihrer Ansicht nach steht ihnen das Anwesen unwiderruflich zu. Sie will sich nicht eingestehen, dass sie ihr letztes Eigentum endgültig verlieren. Thomas hingegen fühlt sich realistischer auf. Finanziell lohne es sich nicht, das Haus zu behalten. Er sieht den Anspruch auf das Haus nicht so eng wie seine Schwester. Ähnlich wie die Familie Rathenkamp sehen sich die Buddenbrooks gezwungen, das Haus an eine Familie zu übergeben, die in größerer Menge über Kapital verfügt. Ihr Schicksal kommt denen der ersten Bewohner nach. Wenn das Geld knapp wird, ist das Folge, das Haus nicht mehr zu halten. Der Zusammenbruch ihres Besitztums ist eng mit dem wirtschaftlichen Abschwung der Firma verbunden. Die Buddenbrooks haben nicht mehr die Möglichkeit, sich bedeutsam vorzuführen, weil ihnen die Essenz ihres Daseins, das heißt Geld, weitgehend fehlt. Thomas ist daran gescheitert, das Haus und das Geld zu sichern. Er gesteht sich ein, dass er nicht mächtig war, den Leitsatz seiner Vorfahren zu erfüllen. Mit dem Verkauf des Hauses kommt der repräsentative Außenschein der Familie abhanden. Es ist davon die Rede, dass die Buddenbrooks das Feld von der bürgerlichen Aristokratie räumen. Buddenbrooks sind fertig, sie sind endgültig abgetan, sie ziehen ab. Wie schon bei den Rathenkamps ist sofort eine andere Familie zur Stelle, die den angestammten Platz einnimmt. Und Hagenströms rücken mit Kling und Klang an ihre Stelle. Toni schlussfolgert, dass mit dem Verkauf ihre ehemalige Selbstsicherheit nachlässt. Im Gegensatz zu den Hagenströms, die das Haus erwerben, verfügen sie weder über Geld noch über Ansehen. Und damit komme ich an dieser Stelle auch schon zum Schluss. In der nächsten Episode beschäftige ich mich mit dem Ende von Thomas und seinem Sohn Hanno und gehe auf die zwei Motive Haus und Geld ein und erkläre noch einmal ausführlicher, wie die Familie es geschafft hat, nur einer Generation alles zu verlieren, was sie sich über Jahrhunderte aufgebaut haben. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und bis dann.